Kirche ist das Gewächshaus, in dem Leben aufblühen kann. Und wie schön ist es, dass heute wieder Sonntag ist. Halleluja! Ja, ich habe ein bisschen gehört, auf der linken Seite war die Freude ein bisschen größer. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass es immer wieder neu auf unser Herz kommt, was für ein unglaubliches Privileg es ist, wenn wir zusammenkommen können, wenn wir Gottesdienst feiern. Es ist wie ein Schatz, den wir immer wieder neu entdecken können und auch sollten. Amen! Und diese Wahrheit hat Dietrich Bonhoeffer wie kaum jemand anderes verstanden. Er war evangelischer Pfarrer der Bekennenden Kirche und ist in super herausfordernden Zeichen mit Problemen konfrontiert worden, die wir nicht kennen und noch nicht haben zum Glück. Damals das Nazi-Regime, was langsam immer stärker geworden ist. Und die Frage für ganz viele war, wie sie sich positionieren, auch von der Kirche her mit ihrem Glauben. Und sein Statement, was er an Gemeinschaft verstanden hatte und den Wert, den er von Gemeinschaft genau in dieser Zeit verstanden hatte, war: Christliche Gemeinschaft ist eine unvergleichliche Quelle von Freude und Stärkung. Amen. Und ich hoffe, dass immer, wenn wir zusammenkommen, ja, und selbst wenn die Woche anstrengend und herausfordernd war, dass wenn wir zusammenkommen, wir diese Quelle erleben und auf einmal du kommst in den Gottesdienst rein, vielleicht mit Problemen und den Herausforderungen der Woche und du bist da und du erlebst eine Quelle von Freude und Stärkung und es kommt neue Kraft und neue Freude in dein Leben. Und weil ihm diese Gemeinschaft so wichtig war, hat er genau das versucht zu leben, 1935 an einem Predigerseminar in Finkenwalde. Und dort hat er es so gemacht, jeder Tag startete mit dem besten Frühstück überhaupt. 5 Sterne, besser geht's nicht. Und was war dieses Frühstück? Gebet, eine Andacht, aber es war die richtige Richtung und auch am Ende des Tages gab es genau das Gleiche, weil er eines verstanden hatte: Gottes Wort hat Kraft. Gemeinsames Bibellesen und dann über eine Bibelstelle so lange nachdenken, bis sie ins Herz gefallen ist, waren dort fester Bestandteil, wie es im Psalm 1 heißt: Wohl dem, der Freude hat. Freude an Gottes Wort, darüber nachsinnt Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt am Wasserbach und er wird Frucht bringen zu seiner Zeit. Aber er hat festgestellt, nicht nur das Geistliche ist entscheidend, sondern auch eine gute Gemeinschaft miteinander zu haben. Und deshalb gab es ganz viele Ausflüge, Sportveranstaltungen, Spiele nachmittage, Musikveranstaltungen. Und sein Ziel damit war, dass er die Widerstandskraft der jungen Prediger stärken wollte, weil er eines verstanden hatte: starke und echte Gemeinschaft macht Christen stark. Amen. Kirche ist das Gewächshaus Gottes. Und der Herzschlag Gottes für dein und aber auch für mein Leben ist es, wenn wir hier zusammen unterwegs sind, dass wir stark werden im Leben, stark werden im Geist und stark in unserer Berufung, in dem, was Gott mit uns vorhat. Aber auch auf der anderen Seite, dass Kirche durch dich stark wird, weil du etwas einzubringen hast, oder? Gott hat dir Gaben geschenkt, Talente und du kannst andere Menschen damit stark machen und ermutigen. Aber es gibt auch herausfordernde Dinge, oder? Gemeinschaft ist manchmal auch herausfordernd und das Spannende ist, aber genau diese herausfordernden Dinge sind die, die uns oft stark machen. Und wir ärgern uns, wenn man auf engstem Raum mit Leuten zusammen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne das von Bibelschule noch. Bonhoeffer kannte es von dieser Wohngemeinschaft, wenn der Zimmernachbar laut schnarcht. Und du denkst, also, dass ich jetzt das Kissen mit voller Wucht da in dem ins Gesicht werf, das ist jetzt nicht mehr so weit weg. Oder morgens. Du musst sowieso früh aufstehen und du merkst, jemand hat aus deiner Lieblingskaffeetasse getrunken. Und dann sagt er so: Bruder, ist meine Tasse. Was machst du? Wir erleben diese Momente, ne? Und ich glaube auch hier manchmal: Oh, der hat mich heute aber nicht gegrüßt und hat mich irgendwie komisch angeguckt. Oder dass uns einfach die Nase von einem anderen mal nicht gefällt. All diese Dinge, die sind auch Teil von Gemeinschaft. Aber Bonhoeffer hat darin nicht irgendwie ein Problem oder ein Hindernis gesehen, sondern für ihn war genau das das Wertvolle von Gemeinschaft. Das war der Schatz. Und seinem Buch Gemeinsam Leben, das er um diese Zeit herum geschrieben hat, beschreibt er genau das. Gott ruft immer zu echter Gemeinschaft. Kein Traumbild, wo man irgendwie denkt, so müsste alles sein, sondern auch, wo die Herausforderungen dazugehören. Und jeder, der Familie hat, weiß, diese Herausforderungen gibt es auch in der eigenen Familie oft. Amen. Und er schreibt dort, wer seinen Traum von christlicher Gemeinschaft mehr liebt als christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Also was er sagt, wenn man eine Wunschvorstellung mehr liebt, Gott, es müsste so sein, die Leute müssten so sein oder so sein, dann verliert man die Fähigkeit, die Menschen zu lieben, die gerade wirklich da sind. Aber genau dazu ruft Gott uns, das zu lieben, was hier ist. Hey, es ist so schön, mit euch unterwegs zu sein. Hey, was für eine Freude. Gemeinschaft. Und dazu sind wir alle gerufen, auch Leiter und Pastoren, immer wieder neu zu sagen, Jesus, ich danke dir so sehr für deine Gemeinde, für deine Kirche. Die Wahrheit ist, wenn wir Jesus lieben, dann sind wir auch immer berufen, seine Braut zu lieben, oder? Danke Gott für die Gemeinschaft, in die du mich hineingestellt hast. Wann hast du das letzte Mal Gott gedankt für den Sonntag? Danke Gott, dass heute Sonntag ist. Wow, danke Gott, dass du mich ermutigt hast letzten Sonntag. Danke Gott für die Leute, die ich treffen kann, wo ich Gemeinschaft haben kann. Denn ehrlicherweise, wir wissen oft nicht, was wir wirklich an diesem Schatz haben. Bei Bonhoeffer war das so, 1937 hat dann die geheime Staatspolizei der Nazis diese Einrichtung in Finkenwalde geschlossen. Und in einem Moment war die Gemeinschaft vorbei. Am 5. April 1943 dann wird er verhaftet wegen dem Attentatsversuch auf Adolf Hitler. Und erst 2 Jahre lang wartet er alleine in seiner Zelle auf seine Hinrichtung. Und sein Leben zeigt, was für ein Privileg es ist und wie wir das schätzen sollten, in Gemeinschaft zu leben. Und wie oft nehmen wir das als selbstverständlich hin und sind schon fast in so einer Routine drin. Ha ja, jetzt wieder Sonntag. Und ich kenne die Momente auch. Man ist müde. War eine anstrengende Woche. Jetzt hat man nicht die Ausrede um 17 Uhr, dass es schwer war aufzustehen. Aber vielleicht wird man schon wieder müde. Und man merkt so, ja, und dann trotzdem in seinem Herzen das immer wieder wach zu rütteln. Hey, was für ein Privileg. Was für ein Schatz, dass ich so viele geniale Leute treffen kann, mich unterhalten kann, Zeit miteinander verbringen kann. Was für ein Schatz. Und ehrlicherweise gibt es auch heute noch genügend Menschen, die nicht einfach in den Gottesdienst kommen können. Kranke Menschen, die irgendwie an ihrer Krankheit so sehr leiden und die würden so sehr in den Gottesdienst kommen, aber können es nicht, weil der Körper es nicht zulässt. Missionare auf der ganzen Welt, die erstmal schauen müssen, dass überhaupt irgendwie eine christliche Gemeinschaft entsteht, und verfolgte Christen auf der ganzen Welt, die sich im Geheimen treffen müssen, weil sie sonst im Gefängnis landen oder Schlimmeres passiert. Und deshalb startet Bonhoeffer dieses Buch Gemeinsam Leben mit einem Gedanken aus Psalm 133. Und da heißt es, ein Lied Davids zu singen, Halleluja, auf dem Weg nach Jerusalem. Seht! Wie schön und angenehm es ist, wenn Brüder und natürlich auch Schwestern im Glauben und Mütter und Väter im Glauben einträchtig beieinander wohnen. Psalm 133, das ist ein Worship-Song auf Gemeinschaft. Wie schön, wie gut ist es, Gott. Praise the Lord für Kirche. Danke für Gemeinschaft, in der wir leben können. Und Leute, als sie da in Jerusalem, die haben das ja auf diesem Weg gesungen, als sie dort zusammengekommen sind, da war Vorfreude und Partystimmung da. Er hat gesagt, danke Gott, dass ich da mit meinen Brüdern und Schwestern unterwegs sein darf und zusammen dich preisen und feiern kann. Danke Jesus, dass Sonntag ist. Und ehrlicherweise gibt's genügend Gründe, dass wir uns freuen können. Damals ist man wegen 3 großen Freudenfesten nach Jerusalem gepilgert. Und das erste Fest war das Passafest. Und das Passa haben die Juden damals gefeiert, und zur Erinnerung an dem, was Gott in Ägypten getan hat. Und da war der Auftrag Gottes, dass jeder, der dem Wort Gottes glaubt, ein Lamm schlachten soll und dieses Blut des Lammes an die Türpfosten streichen soll. Und überall, an jeder Tür, an jedem Haus, wo das Blut des Lammes war, ist der Tod vorbeigegangen. Und Gott hat sein Volk aus Ägypten befreit. Und als sie das gefeiert haben, dann war es ein Feiern von einem Statement. Gott, du bist unser Retter. Du bist unser Befreier. Und wir feiern das. Und heute ist es doch nicht anders. Das Blut des Lammes, Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist, deswegen kommen wir hier zusammen, weil jemand sein Leben für uns gegeben hat. Und wir dürfen das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, ganz konkret für unser Leben ergreifen und uns unter den Schutz des Lammes stellen und sagen, danke Jesus, dass ich in dir den Sieg habe. Danke Jesus, dass ich mich nicht vor Krankheit und vor Tod fürchten muss. Ehrlicherweise, wenn du unter dem Blut des Lammes stehst, dann geht der Tod an dir vorbei. Und eigentlich, was bleibt, ist die Freude, dass du bewahrt in der Hand Gottes bist, ist der sicherste Ort, wo du sein kannst. Und dich einfach daran freuen, danke Jesus, dass du hier bist. Danke, dass du mein Retter bist. Danke, dass du mein Befreier bist. Das ist der Grund, warum wir jeden Sonntag hier zusammenkommen und das feiern. Halleluja! Danke Jesus! Und das zweite große Fest, das war Schabuat, Pfingsten, der Heilige Geist. Und Leute, wir als wir Pforzheim, wir sind eine Pfingstkirche. Das ist ein starker Wert, den wir feiern dürfen. Was für ein Privileg, dass der Heilige Geist nicht nur unter uns ist und jetzt in diesem Moment hier ist und jetzt in diesem Moment hier wirkt, sondern dass der Heilige Geist auch in uns ist. Der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, ist jeden Gottesdienst hier. Und es bedeutet, dass jeder Gottesdienst eine Möglichkeit schafft, dass Wunder passieren können. Und oft erleben wir herausfordernde Situationen, wo wir ein Wunder brauchen. Und wenn wir hierher kommen, wissen wir, hey, heute könnte der Tag sein, an dem das Wunder kommt. Ey, als du heute Abend durch die Tür in diesen Gottesdienst reingekommen bist, bist du mit der Erwartung gekommen, Jesus, ich habe zwar dieses eine Problem, aber ich weiß, wenn ich in den Gottesdienst gehe, dass deine übernatürliche Kraft da ist. Und ich weiß, dass du was tun kannst. Und ich komme in eine Erwartung, Jesus, und ich höre nicht auf zu beten. Und wenn ich jeden Sonntag hier reinkommen muss und sage, Jesus, tu endlich das Wunder in meinem Leben, dann in der Erwartung, Jesus, du kannst das Wunder tun. Hey, jeder Gottesdienst ist eine Möglichkeit, dass Gott übernatürlich in deinem Leben wirkt. Und das letzte Fest war das Laubhüttenfest. Sukkot, der steht auch sinnbildlich für den Abschluss der Ernte, was sie gefeiert haben. Und sinnbildlich bedeutet es auch, dass Jesus wiederkommen wird und es wird einen Moment geben, wo die Ernte hier auf dieser Erde abgeschlossen ist. Und ehrlicherweise ist es auch ein Grund zur Freude. Es geht zumindest mir so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich freue mich sehr auf diesen Tag, Jesus endlich zu sehen. Und warum freue ich mich da? Wenn ich den ganzen Mist sehe, der auf der Welt passiert. Du hörst eine schlechte Nachricht nach der anderen. Es passiert die schlimmsten Dinge. Und das Krasse ist, wenn du Macht und Geld hast, interessiert es auch keinen. Die Leute kommen damit davon. Und die gute Nachricht, die Jesus gibt, ist, dass er immer kommen wird. Und es kommt niemand mit den bösen Taten davon, die sie tun. Das ist eine gute Nachricht, weil Gerechtigkeit kommt. Und unser Herz sehnt sich nach Gerechtigkeit. Und vielleicht kennt es jeder von uns, wenn er auf die Tanksäule sieht, dann steigt von mir immer so, ist doch unfair. So, also in unseren Herzen ist ein Schrei nach Gerechtigkeit. Und wir dürfen uns freuen, dass es einen Tag geben wird, wo Jesus genau das bringt. Und einen Tag, wo er jede Träne abwischen wird von all dem Schmerz, den wir jetzt und hier noch erleben. Dieser Tag wird kommen. Halleluja. Danke, Jesus, dass wir das feiern dürfen, dass wir nicht nur einen Gekreuzigten haben, nicht nur einen Auferstandenen, sondern einen wiederkommenden König. Amen. Ja. Die Freude bricht langsam durch. Und deshalb die Frage, wie siehst du auf deinem Weg zum Gottesdienst aus? Bist du so, ich weiß nicht, ob du mit dem Auto oder zu Fuß kommst, bist du so, weiß ich nicht, so, jetzt ist wieder Gottesdienst, schön, schön. Oder du bist im Auto und fährst halt so in der Routine. Meine Empfehlung ist, komm mit Erwartung, mach Worship an und dann so, Halleluja, Jesus! Wow, es ist wieder Gottesdienst. Und heute, ich bin gespannt, was du vorbereitet hast. Ich glaube, wenn wir mit einer Erwartung in den Gottesdienst kommen, da kann so viel passieren. Amen. Seht, wie schön und angenehm es ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Seht, wie schön und angenehm es ist, mit euch zusammen unterwegs zu sein, wie ab Pforzheim. Ist eine schöne Sache. Kirche ist das Gewächshaus Gottes, in dem Leben aufblüht. Und vor allem erlebt man das durch Ermutigung, durch andere Menschen, auch durch die Herausforderungen. Aber wo mich das ganz konkret immer wieder begeistert und auch zu Tränen rührt, ist, wenn ich auf die junge Generation schaue. Leute, da gibt es Momente in meiner Gebetszeit und ich denke so 1 bis 2 Jahre zurück. Und ich denke darüber nach, was Jesus im Leben von Menschen getan hat, auch von jungen Menschen, von Leuten, mit denen man unterwegs ist. Und ich denke so, wow, unglaublich Gott, wie die gewachsen sind, wenn ich mich da zurückerinnere, wie das vor 2 Jahren war und wie die Leute Schritte gegangen sind, wie sie sich auf einmal trauen zu predigen, einen Input zu halten, wie sie im Lobpreisteam unterwegs sind, wie sie Schritte im Glauben gehen, wie sie auf einmal sagen, ist mir egal, was meine Klassenkameraden denken, ich fange jetzt an, von Jesus zu reden. Hey, ich habe es das erste Mal angefangen, auf meiner Arbeitsstelle von Jesus zu erzählen. Und ich schaue so auf diese Dinge, wo Leute aufblühen und in ihrem Leben stark und mutig werden. Ich denke so, wow. Wow, danke Gott. Und ich glaube, Gott hat noch einiges mit uns als wir Pforzheim vor, aber damit das Wirklichkeit wird, braucht es jeden Einzelnen von uns. Teamwork makes the dream work. Zusammen können wir so viel erreichen und da braucht es jede Generation. Es gibt die Timotheus-Berufungen, wo man den Leuten sagen muss, ey, sag nicht, du bist zu jung. Und dann gibt es die Abrahams-Berufungen, wo man dann sagen muss, ey Gott, hat noch was mit dir vor. Da gibt es doch einen Auftrag. Jede Generation. Und damals im 5. Jahrhundert vor Christus siehst du genau diesen Herzschlag, der auf das Volk Israel gekommen ist, gemeinsam nach vorne zu gehen. Die Situation war die, der Tempel war zerstört und es stand nicht besonders gut um das Haus Gottes. Und auch heute gibt es einiges zu tun für uns als Kirche in Deutschland. Wenn du so die Statistiken anschaust, da steht so national gesehen gesamt nicht so gut, oder? Und genau deswegen kam es auf das Herz aller, den Tempel wieder aufzubauen. Esra 3,1, da versammelte sich das Volk wie ein Mann in Jerusalem. Ey, was für ein starkes Bild, wie ein Mann, wie eine Person. Das war ein Herzschlag, das ist eine Beschreibung von absoluter Einheit. Und die hatten klar alle ihre Unterschiede, Meinungen, Stärken und Schwächen. Aber was sie vereint hat, war ein Ziel. Und es war ein Herzschlag. Wir wollen das Haus Gottes bauen. Und deswegen kommen wir auch zusammen, gemeinsam nach vorne zu gehen, das Reich Gottes zu sehen, wie es wächst, wie es aufblüht. Aber Leute, das ist auch ein Kampf. Und auch damals war es ein Kampf. Da gab es genügend Feinde, die gesagt haben, ey, wir wollen nicht, dass ihr den Tempel wieder aufbaut. Aber die Leute haben sich gemeinsam durchgekämpft. Gott hat sich dazugestellt und sie haben den Tempel wieder aufgebaut. Und heute ist unsere Verantwortung, Kirche zu bauen, damit Leben aufblühen kann. Einen Rahmen zu schaffen, wo Leute reinkommen und auf einmal merken, hey, auf einmal kommen meine Begabungen und das, was Gott in mich hineingelegt hat, zur Entfaltung. Kirche ist das Gewächshaus Gottes. Und wenn du heute das Haus Gottes baust, und wir brauchen auch ein Zuhause, ein Gebäude mit Mauersteinen und so weiter. Halleluja, Amen. Aber Kirche sind in allererster Linie die Menschen. Das sind wir. Wir zusammen. Und das heißt, wenn wir Kirche bauen wollen, ist ein entscheidender Faktor, dass wir eine Kultur der Ermutigung haben. Starke Menschen bauen starke Kirche. Und wenn du willst, dass Menschen aufblühen, Hebräer 10, 24, lasst uns aufeinander achten. Aufeinander achten, den anderen im Blick haben, im Auge haben. Hey, wo gibt's Struggle? Wo gibt's Probleme? Und wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen. Und ich finde das was so Starkes, uns zur gegenseitigen Liebe zu ermutigen, wo da so eine Atmosphäre ist, wo man sich füreinander da ist und sich ermutigt und sich stärkt. Und das Geniale ist, wenn wir in Gottesdienst hier reinkommen, wir erleben die Liebe und die Gegenwart Gottes. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich erlebe das immer wieder. Allein schon, wenn mich wer anlächelt oder ein gutes Wort gibt und auf einmal fühlt man sich geliebt oder gesehen oder es kommt jemand auf einen zu, wenn man gerade eine herausfordernde Situation hat und fragt, wie geht's dir? Und auf einmal kommt Liebe auf mein Herz, weil ich merke, hey, das ist, da werde ich gesehen. Und was dann gleichzeitig passiert, auch in meinem Herzen, ist zu sagen, aber ich will auch Leute lieben. Ich will sie auch ermutigen. Ich will auch für Menschen da sein. Ich will es weitergeben. Liebe ist immer was Wechselseitiges. Das heißt, nie nur als Empfangender in Gottesdienst reinzugehen, sondern immer auch als jemand, hey, wo kann ich jemand ermutigen? Wo kann ich was hineingeben? Und uns anspornen, Gutes zu tun. Sich gegenseitig zu ermutigen und anzufeuern. Ich glaube, du kriegst das hin. Du kannst einen Unterschied an deiner Arbeitsstelle, an deiner Schule machen, egal wo du bist. Du bist ein Überwinder. Und vom Fußball weiß ich, wie entscheidend so eine Atmosphäre ist. In einem Spiel, es gibt nichts Schlimmeres für die Zuschauer von außen, aber auch für den Trainer, wenn du merkst, dass sich die Mannschaft auf dem Spielfeld zerfleischt. Man kennt das auch, wenn man mal das ein oder andere Fußballspiel im Fernsehen gesehen hat und denkst so, oh Leute. Und tatsächlich sagt der Trainer aber immer vorher, hey Leute, ey, wir sind ein Team, steht füreinander ein. Und dann geht das Spiel los. Und natürlich macht irgendwer einen Fehler. Kommt immer vor, egal wie gut du spielst, ja. Selbst die Profis, ja. Und dann kommt einer, sieht den Fehler und denkt, hey, was war denn das jetzt? Spiel doch den Ball ab, Junge! Das hättest du auch sehen müssen. Oder der schießt daneben und sagt dann, hey, da hättest du auch treffen müssen. Und auf einmal merkst du, wie so die ganze Atmosphäre in eine falsche Richtung geht. Und die Frage ist, was jetzt? Und es braucht immer wieder Spieler, die sich entscheiden, die Atmosphäre positiv zu prägen und zu ermutigen, selbst wenn mal was schief geht. Das ist geistliche Familie. Familie steht in Höhen und Tiefen zusammen. Und wenn du nur für Kirche da bist, wenn alles gut läuft, hast du Kirche als Familie noch nicht verstanden. Und die ehrliche Wahrheit ist, wir alle brauchen Ermutigung. Und wir wollen hier als Via Pforzheim einen Ort der Heilung und Ermutigung schaffen. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Leute schauen von außen drauf und die sehen, dass es da ab und zu mal Schwierigkeiten gibt, ja, ganz normal. Aber trotzdem stehen sie zusammen und dann sagen sie, wow, ey, was für ein krasses Team. Und die merken, da ist irgendwas anders. Wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen, dann ist es wie das gute, duftende Öl auf das Haar des Priesters Aaron gegossen, das hinunterrinnt in seinen Bart bis zum Halssaum seines Gewandes. Und das Bild ist, Aaron wird als Priester gesalbt, so als Bild, dass Gott mit ihm ist, ein Bild des Heiligen Geistes, das vom Kopf bis in den Bart geflossen und Leute, die da vorbeigelaufen sind, es war ein gut duftendes Öl, haben das wahrgenommen. Die Salbung auf Aaron war unübersehbar. Und dieses Bild der Salbung für den Heiligen Geist. Als die Gemeinde zusammengekommen ist, Apostelgeschichte 1,14, heißt es, sie waren einmütig, zusammen in einer Einheit mit einem Herzschlag im Gebet. Und was ist passiert? Gott hat das Öl des Himmels ausgegossen. Seinen Heiligen Geist auf den Leib Christi, auf uns als Kirche, damit wir ein Wohlgeruch für diese Welt sind. Das heißt, Kirche ist das Gewächshaus Gottes, in dem eine Atmosphäre des Übernatürlichen herrscht. Und oft, und du kennst diese Momente bestimmt auch, oder wenn du das erste Mal da bist, dann hoffe ich, dass du heute so einen Moment erlebst, dass auf einmal eine Atmosphäre in den Raum hineinkommt, die du alleine menschlich nicht erklären kannst. Und dann denkst du dir in deinem Kopf, das ist doch nicht rational. Und auf einmal fängst du an zu weinen, weil so eine Liebe, so eine Kraft und so ein Frieden da ist, wie du es von keinem anderen Ort kennst. Und die geistliche Wahrheit dahinter ist, Gott wohnt im Lobpreis seiner Kinder. Gott ist hier. Auch jetzt in diesem Moment, er ist hier. Und da gibt es so ein schönes Bild aus 2. Chronik 5, 13 bis 14. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge. Als hörte man eine Stimme loben und danken. wie eine Stimme. Und es war ein Moment, alle Herzen waren auf Gott ausgerichtet. Da ging es nicht drum, links und rechts zu sehen, sondern wie eine Stimme auf Gott ausgerichtet. Und sie waren in Anbetung. Und da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um ihren Dienst zu machen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Stell dir das mal vor, da war die Gegenwart Gottes war so stark da, dass sie sichtbar war wie eine Wolke, wie ein Nebel. Und tatsächlich, das hebräische Wort für Herrlichkeit ist Kavet. Und Kavot und das Ableitung ist Kavet. Und Kavet kommt von dem Wort schwer. Und tatsächlich ist es so, wenn die Gegenwart Gottes in den Raum kommt, spürst du so eine Schwere, wie so eine Dichte in der Atmosphäre. Und wenn diese Momente kommen, was passiert ist, es kommt neue Kraft. Es kommt eine neue Perspektive, weil seine Liebe da ist. Wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen, ist es wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions. Denn dort verheißt der Herr Segen und Leben in Ewigkeit. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, was hat es mit dem Berg auf sich? Habe ich mich in der Vorbereitung auch gefragt. Aber dieser Berg ist ein Sinnbild für lebensspendendes Wasser in einer trockenen Region. Hey, was für ein geniales Bild für Gemeinde. Kirche ist das Gewächshaus Gottes, an dem lebendiges Wasser ist, nicht nur für uns, sondern für die ganze Region. Und wenn du heute hier bist und dein Herz ist vertrocknet oder dein Leben ist wie eine Wüste und irgendwie will nichts blühen und wachsen, die Wahrheit ist, was den entscheidenden Unterschied macht in dem Leben von jedem einzelnen Menschen, ist das lebendige Wasser. Jesus spricht mal, wer Durst hat, dem werde ich zu trinken geben, Wasser aus der Lebensquelle ganz umsonst. Und wenn es dir heute so geht und dein Herz ist umkämpft und irgendwie trocken und du fragst dich, wann ist diese Zeit endlich vorbei? Gott will dein Herz neu beleben. Die Wüstenzeit ist vorbei. Er bringt dein Leben zum Blühen. Aber wenn Gott Leben schenkt, ich habe es gerade schon gesagt, dann ist es auch immer ein überfließendes Leben, dass du so gepackt bist, immer wieder von seiner Liebe, von seiner Gnade, von seiner Gegenwart, dass es in deinem Herzen so voll wird, dass du sagst, Gott, ich will auch, dass es mein Nachbar, mein Schüler, mein Arbeitskollege erlebt. Ich will, dass es auch weitergeht als nur mein eigenes Leben. Und damals im Alten Testament gab es einen Propheten Hesekiel und er hatte eine Vision und hat ein Bild gehabt und da war das Haus Gottes. Und auf einmal hat er in diesem Bild gesehen, dass vom Altar Wasserströme weggehen. Und diese Wasserströme sind in die ganze Region gegangen. Und was Gottes Statement dazu war, alles, was sich regt und bewegt, wohin das Wasser kommt, wird leben. Und es ist auch der Herzschlag Gottes für uns als lokale Kirche, dass nicht nur das lebendige Wasser hier drin bleibt, sondern dass es wie von diesem Saal in die ganze Region fließt und überall, wohin dieses lebendige Wasser kommt, alles, was sich regt und bewegt, wird leben. Amen. Denn dort verheißt der Herr Segen und Leben in Ewigkeit. Das war, ne? Hier ist Leben und Segen in Ewigkeit. Und Kirche ist auch immer ein Ort des Segens. Und ich weiß nicht, ob du Menschen in deinem Umfeld kennst oder vielleicht auch selber damit schon Erfahrungen gemacht hast und dass du irgendwie wie so vom Pech verfolgt bist. Irgendwie geht eine Sache nach der anderen schief und du denkst dir, Gott, was ist eigentlich los? Und die Wahrheit ist, wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, dann bist du nicht mehr vom Pech verfolgt, sondern du bist vom Segen verfolgt. Und das ist, was König David im Psalm 23 verstanden hat. Gutes und Barmherzigkeit verfolgen mich mein Leben lang. Bei Gott ist es so. Gutes und Barmherzigkeit verfolgen mich mein Leben lang. Wow, was für eine Wahrheit. Und genau weil er das in seinem Herzen verstanden hatte, hat er gesagt, ich will bleiben im Hause des Herrn immer da. Oder auch in einer anderen Übersetzung. Und ich will immer wieder und wieder und wieder und wieder und wieder zurückkehren in das Haus des Herrn, weil dort der Segen Gottes ist. Kirche ist das Gewächshaus Gottes, an dem Leben aufblüht. Und wenn es dir heute vielleicht nicht so geht oder du umkämpft bist. Die Wahrheit ist, heute ist Heilung möglich. Heute ist Freiheit möglich, wo dich Lasten gepackt haben, dass diese Lasten abfallen und dass wirklich Gott neue Kraft schenkt. Und zuallererst, ich komme jetzt langsam zum Schluss der Predigt, ich lade die Lobpreiser schon ein, nach vorne zu kommen. Die wichtigste Menschengruppe für Gott sind immer die Menschen, die noch nicht Jesus in ihr Herz eingeladen haben. Wenn du vielleicht das erste Mal in Kirche bist oder als Gast hier bist und du noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hast, du bist heute Abend die allerwichtigste Person für Gott. Der allerwichtigste Mensch, und es ist kein Zufall, dass du heute Abend hier bist, sondern Gott wollte, dass du hier bist, weil er deine Kämpfe gesehen hat. Und auf deine Kämpfe möchte er mit seinem Sieg antworten. Auf deine Herausforderungen möchte er mit neuer Kraft antworten. Und auf deine Wüstenzeiten möchte er mit neuem Leben antworten. Und es geht nicht darum, alles über Glaube zu verstehen. Es geht nicht darum, alles von Jesus zu verstehen. Aber oft ist es so, dass man im Herzen spürt, hier ist was anders. Ich spüre, dieser Gott ist anders. Und du spürst vielleicht in deinem Herzen wie so eine Stimme, die dich ruft. Und wenn es diese Stimme voller Liebe und Gnade ist, dann lädt Gott dich ein, darauf zu antworten. Und ich möchte jetzt gleich ein Gebet sprechen. Und wenn du das bist, dann lade ich dich ein, dieses Gebet mit mir zu sprechen. Weil Gott ist ein Gott, er sieht dein Herz an. Er schaut nicht auf das Äußere, sondern er sieht dein Herz an. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mich kennst. Und ich danke dir, dass du gute Pläne hast für mein Leben und dass du möchtest, dass ich aufblühe. Und ich danke dir, dass du mit neuer Kraft in mein Leben hineinkommst. Und Jesus, wo das Herz manchmal wie eine Wüste ist, da lade ich dich heute Abend ganz konkret ein, dass du in meinem Herzen Wohnung nimmst und daraus eine Oase machst. Jesus, komm du in mein Herz. Komm in mein Herz. Und ich danke dir für das, was du für mich am Kreuz getan hast. Und ich will dir sagen, nimm du alle meine Fehler, nimm du alle meine Schuld, nimm alle meine Sünde. Und ich danke dir, dass dafür dein Leben kommt. Dein Leben in Ewigkeit. Jesus, ich lege dir mein Leben hin. Amen. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, Kirche ist da, um dir zu helfen, diesen Weg mit Jesus zu gehen. Bleib mit deinem Glauben nicht alleine. Die Idee Gottes war Kirche, weil wir einander brauchen. Und ich lade dich ein, auf Personen zuzugehen, die du vielleicht hier oben auf der Bühne gesehen hast, Personen vom Lobpreisteam, Moderation oder auch auf mich, und komm mit uns ins Gespräch. Dann die zweite Sache. Vor dem Gottesdienst, ich hatte dieses Bild von einer Wüste. Und manchmal erleben wir Wüstenzeiten und es kann sein, dass uns die Kraft verloren gegangen ist. Es kann Krankheit sein, schwierige Umstände, wo wir merken, wir funktionieren eigentlich nur noch, aber man fühlt sich leer und kraftlos. Und ich glaube, dass Gott heute neue Kraft schenken möchte. Und wir haben auch ein Gebetsteam, das bewusst sich entschieden hat, wir wollen für Menschen beten, weil Gott uns da eine Begabung geschenkt hat. Und wir wollen Menschen stärken. Dann lade ich dich ein, während dem Lobpreis einfach auf dieses Gebetsteam zuzugehen. Und ich bin davon überzeugt, du wirst neue Kraft bekommen. Du wirst neue Perspektive bekommen. Und jetzt lasst uns in diese Lobpreiszeit gemeinsam hineinstarten, wie mit diesem Bild aus den zweiten Chroniken, wo es heißt, wie eine Stimme, komplett auf Gott zu sehen und sich einfach in seine Arme, in seine Gegenwart fallen zu lassen. Ich bete, Jesus, wir laden dich ein, dass du diesen Raum mit deiner Gegenwart füllst. Und ich bete, dass du mit deiner Gegenwart, mit deinem Heiligen Geist auch während der Lobpreiszeit Begegnung schenkst. Dass wir erleben und wir verstehen es manchmal nicht, wo deine Gegenwart so stark da ist und auf einmal kommt Heilung in unser Herz hinein. Auf einmal kommt Frieden in unser Herz hinein. Jesus, und ich bete das ganz konkret für heute Abend. Du bist hier und du bist der Wundertäter. Du bist der Heiler, du bist der Befreier. Du bist der, dem alle Ehre gehört. Jesus, du bist der, weswegen wir uns hier versammeln. Du bist der Mittelpunkt unserer Kirche und unseres Gottesdienstes. Und wir wollen dich feiern, weil du den höchsten Preis bezahlt hast. Und ich danke dir, dass du so unglaublich gnädig bist, so unglaublich liebevoll, dass die Probleme, die wir erleben, dass sie dir nicht egal sind, sondern dass du sagst, das sind meine Kinder. Und ich liebe sie. Und ich glaube, Gott möchte das ganz bewusst nochmal zusprechen, wenn du vielleicht manchmal denkst, warum sollte Gott irgendwas in meinem Leben tun? Weil er dich liebt. Weil er dich liebt. Weil er dich liebt. Er ist der gute Vater, weil er dich liebt. Jesus, wir danken dir für diese Liebe jetzt in diesem Moment. Amen.